Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Das Finale beim German Masters im Berliner Tempodrom steht an und ich glaube, wir sind uns alle einig. Es wird das wohl sympathischste Snooker-Finale in Berlin aller Zeiten. Zwei absolute Sympathieträger und vielleicht ein Turnierbeender, da müssen wir, glaube ich, auch noch drüber reden. Wir schauen mal, wie das heute wird im Tempodrom. Es wird auf jeden Fall mega gut. Die Stimmung wird super genial sein, denn mit Barry Hawkins und Kyron Wilson stehen da zwei Typen im Finale, über die man sich einfach nur freuen kann. Darüber sprechen wir hier bei Total Clearance, wie das nämlich gestern in den Halbfinals zustande kam. Und das tun wir zum Sonntagmorgen. Frühstück, Bratwurst, Currywurst, Weißwurst, Mittag mit Kathi. Moin!
Guten Morgen, Christian. Ich sehe schon, du hast gute Laune und das braucht man ja auch für so ein Finale beim German Masters, wie wir es jetzt heute vor uns haben. Gestern das One-Table-Setup, ne? Das ist schon immer was ganz, ganz, ganz Besonderes. Also, auch wenn ich dieses Jahr leider nicht selbst vor Ort war, ich weiß, wie es sich anfühlt, da unten in dieser Arena zu stehen und dann kommen die Spieler rein. Heieiei, und das ist doch, also allein, dass die den Weg finden, gut, da muss da auch an der einen oder anderen Stelle mal gedeutet werden von den Stewards, aber trotzdem, da überhaupt durch diese Leute da durchzulaufen, ne, und dann da runter und dann ran an den Tisch, also da, du hast es allen angesehen, du hast es wirklich allen angesehen, wie krass das einfach ist und wie viel Spaß das macht. Du hast das auch den Schiedsrichtern angesehen, wie krass das ist und wie viel Spaß das macht und den Fans natürlich sowieso. Also was für ein Halbfinaltag gestern wieder in Berlin. Ach, also herrlich, herrlich. Und wirklich das beste Aushängeschild fürs Tempodrom, das auch ausverkauft war. Wuhu! Also wie sehr haben sich denn TC und die anderen das verdient, dass wirklich wieder ausverkauft ist bis auf den letzten Platz. Zum ersten Mal so ungefähr nach der Pandemie. Ne? Also ja, ich bin glücklich, Christian.
Ja, und ich glaube, die Fans sind auch glücklich, ne? Weil, wie ich schon gesagt habe, es sind zwei absolute Sympathieträger, die hier im Finale stehen. Wir hatten das Match ja schon mal beim European Masters, aber Barry Hawkins und Kyron Wilson, es sind einfach zwei Spieler, die können gut mit den deutschen Fans und das ja auch absolut zu Recht, weil sie einfach mega, mega, mega nett sind. Und die vor allem, die spielen in Deutschland einfach auch immer überragend gut. Und insofern haben sie dann halt auch viele Fans hier.
Absolut, und die sind ja beide wirklich auf dem Teppich geblieben, auf dem Boden geblieben. Wir haben es diese Woche auch insbesondere schon über Kyron Wilson gesagt, ne? Das ist der gleiche, also gut, am Tisch nicht, aber hinter dem Tisch, neben dem Tisch ist das der gleiche Kyron Wilson, den wir vor einem Jahr schon kannten. Da hat sich nichts geändert durch den WM-Titel, der ist nah, aber das ist jemand, der freut sich über Gespräche und Fan-Kontakt und auch Podcaster-Kontakt jetzt in unserem Fall. Also, was kann man sich denn mehr wünschen? Und verdient haben sie es auch so, dass sie jetzt die große Bühne haben. Wir haben auch über Barry Hawkins schon gesprochen diese Woche. Und vor allem darüber, dass er wirklich nicht im TV zu sehen ist, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt und irgendwie rechtfertigen lässt von Seiten der Leute, die diese Entscheidung offenbar treffen. Na, wo er auch im Viertelfinale der höchstplatzierte Spieler der Session war und nicht am TV-Tisch gespielt hat, selbst dann nicht. Ja, also ihm gönne ich dann so ein One-Table-Setup, wo es keinen Weg mehr vorbei an ihm gibt, was die Übertragung betrifft, nochmal extra. Und das hat er gestern auch genutzt und genossen. Und jetzt haben wir die beiden im Finale. Kyron ja auch vor dem Weltmeister Titel jemand, der tendenziell zu selten im TV zu sehen war. Und dann heulen wieder alle rum, ne, dass immer nur die gleichen drei Spieler bekannt sind und Fans haben, außerhalb von Deutschland. Also ja, ne, das Problem macht man sich halt auch zu 80% selbst und jetzt haben wir die beiden im Finale und das ist wunderschön.
Und witzige Anekdote, die Morlin da ausgegraben hat, Grüße gehen raus. Ja, wir müssen aufpassen, dass Barry Hawkins heute nicht gewinnt, ne? Denn letztes Paul Hunter Classic in Fürth, letztes European Masters, beide Dinger hat er gewonnen und seitdem gibt's die Turniere nicht mehr.
Ja, das ist richtig. Also wirklich vielen Dank an die KollegInnen von Snooker Pro. Wir müssen ja schon sagen, wir und Snooker Pro, wir sind ja die ehrenamtlichen Snooker-Angebote in Deutschland. Deswegen, die sind immer für solche Spezialstatistiken auch zu haben. Und das sind wir super dankbar, dass wir sowas jetzt auch im Podcast immer wieder zitieren dürfen und von dieser Weisheit profitieren, dass da jemand ganz tief in die Tasche, in die Schublade geguckt hat und rausgefunden hat, was da los war mit dem Barry Hawkins. Also da muss ich auch sagen, also aus reiner Vorsicht bin ich dann heute doch Team Karen Wilson.
Ja, also ich gehe mal davon aus, dass das German Masters sicher ist, denn da werden ja schon immerhin Tickets verlost und ich glaube ab Dienstag ist dann auch sogar schon der Vorverkauf fürs nächste Jahr, fürs German Masters 2026. Also falls ihr noch irgendwelche nachträglichen Weihnachtsgeschenke oder vorträglichen Ostergeschenke sucht, ja. Da haben wir sie. Und jetzt lass uns mal reingehen in diese, in die Matches gestern, bevor wir hier nur übers Finale sprechen. Denn gestern mussten die beiden ja erstmal eben dieses erreichen. Und das haben sie auf den ersten Blick mit zwei souveränen Siegen, nämlich mit jeweils 6-2. Das begann am Nachmittag mit Karen Wilson gegen Xiao Guodong. Xiao hatte sich ja in dieser Woche wirklich mit teils grandiosen Leistungen durchgesetzt, hat wenig Chancen gelassen, vor allem Elliot Slesser und Aaron Hill im Achtel- und Viertelfinale waren ja dann gar kein Problem. Ich habe so das Gefühl, das Entscheidende war dann dieser 5-4-Sieg gegen CJ Hui, aber wo war das dann gestern?
Ja, gestern hat der Zhao Guodong halt doch gemerkt, dass das One-Table-Setup in Berlin im Tempodrom echt eine Bank auch ist und das Snookerspielen spaßiger, aber nicht unbedingt leichter macht. Ne? Da ist er schon so ein bisschen gegen die Tempodromwand an Leuten gelaufen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin immer noch nicht beim Match, Christian. Es tut mir wirklich leid, weil ich muss noch auf eine Szene aufmerksam machen, die vor dem Match passiert ist. Und zwar habe ich mich da einmal, und das wirklich ganz, ganz ausnahmsweise, tatsächlich geärgert über die Snooker-TV-Produktion. Im Halbfinale jetzt natürlich Rolf Kalb als MC auch zu sehen im TV mit der Anmoderation. Und das ganze Tempodrom ist voll. Es ist bestens besucht und man schafft es, den MC so zu positionieren in der Kamera, dass direkt hinter ihm ein Haufen leere Plätze sind. Das muss irgendwie eine Reisegruppe gewesen sein, wo der Bus irgendwo liegen geblieben ist oder VIPs, die es nicht rechtzeitig vom Buffet weggeschafft haben. Das kennen wir auch von anderen Turnieren. Ja, aber das, also den hätte man egal wohin sonst stellen können und man hätte volle Zuschauerränge hinter ihm gehabt und man schafft es, die einzige Lücke aus irgendwie 10 freien Plätzen zu finden. Also da habe ich mich geärgert. Da dachte ich mir, das ist doch unnötig wie noch was. Ja, also man ist ja flexibel genug, den doch mal dann 1,50 Meter nach links zu positionieren oder so. Naja, gut. Also da habe ich mich ein bisschen geärgert, ja, weil das Tempodrom war eben voll und das hat man dann ja auch gehört und alles. Ist ja alles gut ausgegangen. Aber trotzdem, also das fand ich unnötig. Naja, es war so ein bisschen ein ruppiger Start ins Match. Unter der Leitung von Marcel Eckert, da freue ich mich auch immer besonders, wenn ich den Marcel dann sehe, hier so One-Table-Setup im Tempodrom, ist für ihn ja ein alter Hut. Ich freue mich immer noch, als wäre es das erste Mal. Und das Match ging los mit einem Flug im ersten Frame direkt für Zhao Guodong, also eigentlich der bestmögliche Start. Aber es wurde nicht so richtig was draus. Dann hatte Karen Wilson einen Einsteiger, dann hatte er nochmal einen Einsteiger, kam dann in so einen Mini-Break rein. Und dann war schon wieder Schluss mit dem Snooker, weil dann hat Karen Wilson sich über den Teppich beschwert. Ja, da war irgendwas, das hat sich so ein bisschen gewellt, das war so ein bisschen komisch, das hat ihm nicht gepasst, war da ein Nagel unter dem Teppich, man weiß es nicht so richtig. Ja, und dann hat er sich natürlich vertrauensvoll an Marcel Eckert gewandt. Ja, und dann habe ich mich kurz gefragt, was soll Marcel Eckert jetzt machen? Soll er den Teppich neu beziehen? Ja, sollen da jetzt größere Ausgrabungen angestellt werden im Tempodrom? Findet man vielleicht noch so ein paar römische Fossilien und so alles? Dann bei den Ausgrabungen, ja, das war dann sehr eine interessante Pause. Und da kam dann rein Paul Collier mit einem Table-Fitter. Die haben sich den Teppich auch angeschaut. Und als Fan hast du dich natürlich gefragt, okay, was passiert jetzt? Es gab im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder es passiert jetzt größere Umbauarbeiten, bevor überhaupt mal ein 20er-Break gespielt wurde, oder es geht einfach so weiter, nach einer Überlegungs- und Diskussionspause. War natürlich auch eine große Herausforderung jetzt für das Kommentatorenteam jeweils. Mir hat auf Eurosport der Matthias Breusch etwas leid getan, weil der hatte gerade, der Frame lief ja schon ein paar Minuten, ausführlich erzählt, wie die beiden es ins Halbfinale geschafft hatten. Und dann war nichts mehr zu erzählen am Tisch. Und Dann wurde auch noch eingeblendet von Eurosport genau natürlich der Turnierbaum und wie die beiden ins Halbfinale gekommen sind. Und Spoiler Alert, nach dem Frame wurde nochmal ausführlich eingeblendet, wie die beiden ins Halbfinale gekommen sind. Also das war echt, da hatte der einfach Pech, der arme Matthias. Hat er gut gemacht. In der Arena habe ich gehört, ne, auch Daniel Schneider natürlich am Kommentar super souverän, hat einfach mal erzählt, wie sieht's denn aus hinter den Kulissen? Wer ist denn so beteiligt an einem Snooker-Turnier? Das ja auch immer interessant für die Leute, die sich natürlich nicht unbedingt damit auseinandersetzen, wie man so ein Turnier überhaupt auf die Beine stellt. Also da war auch Unterhaltung geboten und es blieb bei einer kurzen Pause. Ja, weil man hat sich dazu entschieden, den Teppich nicht umzufärben, rauszureißen oder durch Parkettboden zu ersetzen, sondern es ging weiter mit dem Frame. Da ist dann, ja, es ging hin und her. Ne? Karen Wilson hat mit dem Hilfskö verschossen. Da stand es gerade mal irgendwie so 38-1, so ein bisschen lame. Ne? Dann hatte Zhao Guodong mal wieder einen starken Einsteiger, aber es wurde auch nichts draus. Karen Wilson erarbeitete sich so einen Vorsprung. Und dann hat Karen Wilson was gemacht, was mir auch in Erinnerung geblieben ist tatsächlich, weil ich es schon lange nicht mehr in der Deutlichkeit gesehen hatte. Er hat einfach Rot dann an die Bande gelegt. Er dachte sich, nee, ich habe Vorsprung, ich brauche die letzte Rote nicht. Ich lege die so richtig deutlich, so richtig offensichtlich an die Bande. Ne? So richtig, als hätte er dem Zhao Guodong noch so eine SMS geschickt. Ne? Du, ich mache dir jetzt das Leben schwer, ich lege Rot an die Bande. Also so auf die Art und Weise habe ich das tatsächlich länger nicht mehr gesehen. Und das war auch unterhaltsam. Ja, der erste Frame ging an Karen Wilson, langer Rede, kurzer Sinn, mit einigen Unterbrechungen, mit ein bisschen Startschwierigkeiten. Ja, und dann kam er ins Rollen.
Ich dachte schon, du sagst, er hat verschossen, weil das hat man gefühlt ja bei Cameron Wilson auch seit dem WM-Titel nicht mehr gesehen. Es ist schon kurios, wie unfassbar gut dieser Cameron Wilson jetzt geworden ist seit dem WM-Titel oder mit dem WM-Titel. Und er hat ja dann den ja etwas stockigen ersten Frame dann auch relativ schnell hinter sich gelassen, wie du schon gesagt hast, kam dann ins Rollen. Zwei hohe Breaks hinterher. Und dann hat er eine 88 und eine 100 noch gespielt und Xiao Guodong hatte insgesamt schlappe 13 Punkte auf dem Konto. Da konnte man im Prinzip sagen, Unheil schon angerichtet. Ne? Im Prinzip war ab dem Zeitpunkt klar, ja, also gegen den amtierenden Weltmeister 0-3 aufholen im Berliner Tempodrom vor dieser Kulisse, wo auch, ich glaube, Karen Witze sehr viel Sympathien hat. Das wird eine Mammutaufgabe und ja, so kam es ja dann letztendlich auch.
So kam es auch, weil Karen Wilson einfach drin war. Der hat es gefühlt, Christian. Er hat gerade dieses Century dann im dritten Frame, wo er noch gerade auf die 100 drauflaufen konnte. Ja, und hat dann natürlich die letzte Schwarze ohne Hingucken gespielt. Und das Publikum ging natürlich ab. Und da hast du einfach in Karen Wilsons Blick gesehen, so dieses, boah, ist das krass hier, ne? Und das war erst Frame 3. Das hat man ihm auch angesehen, so, hallo, das ist jetzt Frame 3. Ich spiele eine 100 und habe jetzt mal eine lustige Schwarze gespielt. Die Leute explodieren. Ja, dafür steht halt das Tempodrom, für diesen Enthusiasmus, ne? Und da bin ich auch wirklich allen dankbar, die da sitzen und klatschen und feiern, weil das ist unser Markenzeichen. Und das sollten wir uns auch bewahren, weil es macht auch einfach mehr Spaß, als jetzt hier so ein bisschen, ne, mit Hochnäsigkeit, ne? Sozusagen, also das war schon ganz okay, was er da gemacht hat. Nee, komm, wir freuen uns richtig. Und Karen Wilson hat sich richtig gefreut. Ja, dann, Zhao Guodong hat es eben noch geschafft, zumindest den vierten Frame sich zu holen. Aber dann, es ging weiter in Richtung von Karen Wilson, relativ unaufhaltsam. Frame 7 fand ich dann interessant, das war der zweite Frame, den sich Zhao Guodong holen konnte. Und zwar auf eine sehr interessante Art und Weise, weil eigentlich da diverse leichte Chancen lagen und die wurden immer durch Fehler dann wieder vergeben. Aber als es dann richtig kompliziert wurde am Tisch, wo nur noch total seltsame Rote rumlagen und man sich gefragt hat, warum spielen die freiwillig damit überhaupt weiter, ja, hat Zhao Guodong dann einen super Break gespielt. Und das war für mich sinnbildlich für seine Leistung gestern. Immer wieder tolle einzelne Bälle, dann eigentlich vermeidbare, leichtere Fehler. Und dann, wenn es aber richtig kompliziert wurde, war er dann doch wieder da. Wenn man sich fragt, wo hast du das in den ersten Frames gelassen? Ne? Also, ja, so war dann der siebte Frame. Und der achte wurde dann auch nochmal richtig interessant. Also, achter Frame gut, jetzt ist natürlich nicht so interessant, weil wir wissen, dass Karen Wilson schon mit 6-2 gewonnen hat, also wird dieser Frame an ihn gegangen sein. Aber da hat man auch gesehen, wie viel Karen Wilson mittlerweile von sich erwartet. Weil er hat da mal blau vergeben in dem Frame und war frustriert. Zhao hatte einen Fehler gemacht, Karen Wilson die Chance, das Match zuzumachen, vergibt blau. Also da hat er richtig mit seinem Cursor rumgetan, als lag der hinten. Ja, als hätte er gerade seine Chance auf den WM-Titel vergeben. Ja, mit Kopfschütteln und allem drum und dran, ne, bei einer komfortablen Führung. Also fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und es entspann sich daraus ein Duell um die letzte Rote. Ah, das war ein Traum. Das war ein Traum. Die haben da den Tisch komplett zerlegt, vielleicht damit dann doch der Teppich noch ausgetauscht werden muss. Die haben alles bewegt, nur noch grün, lag so ein bisschen einsam auf dem Spot. So die letzte Person, die sich noch auf so einem Bullen hält, beim Bullenreiten. Und dann... Du sind interessante Sachen passiert. Ne? Karen Wilson spielte rot einmal hoch, runter, viermal, so aller vergangener Szenen hatten wir im Tempodrom ja auch schon mal mit dem Quadruple, was leider nicht geklappt hat. Alle so, was machst du da? Aber es blieb da nicht mal ein Einsteiger liegen für Zhao Guodong. Der hat aber gekämpft auch in dem Frame, hat brillant gesnookert eigentlich und hat eine super Safety gespielt. Alle am Klatschen, ja, und Karen Wilson locht daraufhin den Matchball. Und dann vergibt er aber schon wieder blau. Also blau ist nicht die Farbe des Karen Wilson. Habe ich die ganze Woche irgendwie gesehen, dass der blau verschossen hat. Ja, schon wieder. Aber hey, letztlich hat er sich davon nicht aufhalten lassen, hat sich das Match geholt und steht jetzt im Finale in Berlin, hat sich feiern lassen. Zhao Guodong kann sich ein bisschen was vorwerfen, weil er einfach gerade auch im 7. Frame gezeigt hat, was er könnte. Und dann aber auch, was er nicht gemacht hat. Gleichzeitig hat ihn Karen Wilson einfach weltmeisterlich aus dem Spiel genommen, das muss man auch sagen. Und ja, der lag einfach schon mit 0-3 hinten, bevor er überhaupt realisiert hat, vor welcher Kulisse er hier spielt. Ja, also dementsprechend macht sich Zhao Guodong hoffentlich nicht viele Vorwürfe. Auch für ihn das x-te erfolgreiche Ergebnis bei einem Turnier diese Woche, dieses Jahr. Also es ist wirklich, wirklich beeindruckend. Und Karen Wilson im Finale, wuhu!
Ja, wirklich fantastische Saison für Zhao Guodong, vor allem auch sehr konstant. Die Frage ist dann, wie er es weiterbringt und ob dann vielleicht auch nächste Saison noch über ihn gesprochen wird, weil man hat so das Gefühl, dass dann manchmal, siehe Zhang An, ne, man so ein Problem hat, dann die Konstanz in der nächsten Saison dann auch noch abzurufen. Witzig ist, dass du den 8. Frame angesprochen hast, den gibt es bei mir nämlich offiziell gar nicht, also zumindest bei WST im Scoring, und das ist für mich wieder ein ganz gutes Stichwort, um darauf auch nochmal einzugehen. Wie unfassbar schlecht auch dieses neue Live-Scoring weiterhin funktioniert. Also das ist wirklich, ich tue mich langsam schwer damit, Entschuldigungen dafür zu finden, weil es gibt so langsam einfach keine mehr. Wir haben die ganze Woche immer das Problem mit den letzten Frames. Ne? Bei Mark Selby gegen Elliot Slesser, glaube ich, war das, wird der letzte Frame im Scoring immer noch nicht angezeigt. Wir haben zwar jetzt weniger Ausfälle vor Ort auch gehabt, einen diese Woche, der jetzt ein bisschen auffälliger war. Aber Leute, es ist immer noch so, es werden keine Breaks angezeigt, wenn es dann mehr als nur ein 50-plus-Break gibt. Es ist immer noch so, dass da falsche Scorings sind. Da gewinnt der auf der linken Seite stehende Spieler den Frame, aber der Score ist genau umgedreht im Scoring. Also, Leute, das muss man 2025 irgendwie besser hinkriegen. Vor allem als Sport, der so professionell und so global sein möchte.
Ja, genau. Also ich meine, wir haben irgendwie 5 verschiedene Zonen, in die man sich in Berlin bewegen darf oder auch nicht. Aber so ein Live-Scoring, sodass man ein paar Zahlen, die der Mensch eigentlich braucht, die auch über 5 hinausgehen, mal auf einen Bildschirm bringen könnte, das fällt nach wie vor halt schwer. Und jetzt ist das neue Scoring halt auch wirklich ein Jahr alt. Und die Anfangsschwierigkeiten wurden nicht ansatzweise angegangen und das macht mir Sorgen, weil das heißt, dass offensichtlich auch kein Interesse ist, da ist, diese Sachen zu beheben, ja. Also komm, wer braucht mehr als ein 50er Break in dem Frame, ja. Das kann einfach im Snooker auch gar nicht passieren, rein rechnerisch. Also wir reden hier über absolute Randlösungen. Es kann ja nur passieren, dass jemand 2 50er Breaks spielt, indem es vorher 5 Freeballs hintereinander gab. Nein, natürlich nicht. Komm, wir brauchen diese Informationen, ne? Und also ohne, dass wir wir jetzt über uns selbst so weinen wollen, Christian, aber wir covern ja in diesem Podcast heute ausnahmsweise mal nur 2 Matches, aber im Normalfall in den ersten Runden eines Turniers ja x Matches gleichzeitig. Und da kann man sich doch oft nicht merken, ob das jetzt eine 73 oder eine 83 war im letzten Frame, die jemand gespielt hat. Und da ist das hilfreich. Also es wäre hilfreich, wenn man die Scores auch sehen dürfte, ja, über die man da berichtet. Ja, das ist schon, das macht es uns nicht leicht. Und ohne Snooker.org wären sowieso alle verloren. Und das darf eigentlich nicht sein, dass die meistbenutzten Seiten im Presseraum nicht das WST Match Center sind, sondern Snooker.org und Q-Tracker, ne? Dafür müsste man die entweder bezahlen von Seiten von WST, ja, oder man müsste sich mal ein bisschen Mühe geben, dass das hier mal läuft oder zumindest in die richtige Richtung geht. Ich finde auch das Live-Scoring, also in der Arena, gestern im ersten Frame zwischen Barry Hawkins seinem Gegner ist es wirklich auch direkt angesprochen worden, so hey, Live-Scoring funktioniert nicht, Yuan Zijun war da gerade am Tisch, aber wir spielen trotzdem weiter, ja. Also da freut man sich bestimmt auch, wenn man bei Seth Eckert ist und muss dann im ersten Frame erstmal sich mit sowas beschäftigen. Und da haben wir noch gar nicht vom Teppich geredet, ne? Der, also Marcel hat einen schweren Arbeitstag gestern, aber Gott sei Dank kann er mit sowas ja besser umgehen als eigentlich alle anderen. Es ist auch schwer, finde ich, teilweise vom Publikum aus zu sehen, wer überhaupt am Tisch steht, ne, weil die langen Namen dann doch unglaublich klein geschrieben sind in der aktuellen Aufteilung. Also da hat man sich mal gefreut über das Match von Graham Dott zum Beispiel, was Graham Dott gegen Zhang Anda, oder? Wo man sich dachte, okay, das sind wirklich mal 2 sehr, sehr kurze Namen, die konntest du gut lesen, auch aus der letzten Reihe. Aber bei Alex Ursenbacher und Konsorten wurde es dann doch wieder ein bisschen schwieriger zu lesen. Auch das sind am Ende Kleinigkeiten, die aber das Zuschauendenerlebnis schon sehr beeinflussen, und dass man die Scores nach dem Match nicht vernünftig anzeigt, das sind Großigkeiten, die nicht mit dem Größenwahn des Snooker im Moment zusammenpassen, ja. Gut, da haben wir wieder über Live-Scores geredet, Christian, ne?
Ja, ich glaube, Rekord war die Woche Jimmy Robertson gegen Noppon Saenkam. Und das war schon sehr interessant zu lesen. Es ist halt einfach ein Dauerthema, und die Woche stört's mich dann halt auch irgendwie ganz besonders, weil es oft den letzten Frame betrifft, der warum auch immer nicht korrekt angezeigt wird, und ich habe da auch.
Ja, der wird kurz angezeigt, Christian. Pass auf, der Trick nämlich ist, dass du musst die Seite aktualisieren, und dann wird dir so für 5 Sekunden der letzte Frame angezeigt und dann verschwindet er wieder.
Das ist ein Feature, genau. Okay.
Ja, das ist ein Feature, it's not a bug, it's a feature. Ja, also du hältst einfach dein PC falsch. Deswegen, genau. Also da musst du schnell sein. So eine Information, die muss auch mal wieder verschwinden. Das ist interaktiv, das hält die Spannung auch. Weil dann weißt du ja nicht, wie es ausgegangen ist.
Vor allem das Lustige ist, das ist dann eigentlich ziemlich schnell zu lösen, weil das ist ein Darstellungsfehler dann. In der IT wahrscheinlich im CSS irgendwas falsch, aber egal. Gut, schön. Danke für die Info. Lass uns lieber über Barry Hawkins und Yuan Zijun sprechen, denn das war das zweite Halbfinale gestern Abend. Das Ergebnis war am Ende das gleiche. Barry Hawkins gewann mit 6-2, relativ deutlich. Aber der Matchverlauf war anders, denn eigentlich sah da zu Beginn alles für eine, ja, mal wieder Überraschung durch Yuan Zijun bereitet aus.
Korrekt, weil Juan mit spanischer Leidenschaft da reinkam und uns alle begeistert hat im ersten Frame. Da hatte Barry Hawkins noch keinen Punkt geholt nach dem ersten Frame. 82-0 ging der aus. Tja, und woher kennen wir das? Ja, von David Grace gegen Judd Trump, ganz genau. Das hatten wir nämlich diese Woche auch schon im Tempodrom, und das war natürlich das beste Match der Woche. Naja, gut, die beiden sind nicht mehr dabei. Aber Yuan Zijun, wirklich, diese 82 sieht jetzt beeindruckend aus, aber das ist eigentlich trotzdem falsch, weil das war mehr so eine 820, die er da gespielt hat. Das Break war auch bei 40 Punkten schon eine absolute Meisterleistung. Das habe ich mir auch extra aus diesem Grund mitnotiert, weil Breaks unter 50 Punkten werden ja gar nicht angezeigt. Ne? Und da war ich dann doch froh, dass dann die 50 geschafft waren, dass man zumindest die Hoffnung hat, dass man es nachher noch im Scoring sehen kann. Also das war ein extrem schwieriger Tisch. den er sich auch selbst so ein bisschen noch schwieriger gemacht hat, muss man ehrlicherweise sagen. Also das war nur ein krass schwerer Ball nach dem anderen. Wie er da überhaupt, also der war nie in Position. Ja, da kann man froh sein, dass er überhaupt auf dem richtigen Tisch war, gefühlt, ja. Und hat dann aber einen Break durchgezogen, das mit reiner Willenskraft eigentlich und der Prise Genialität. Wirklich extrem beeindruckend, diese 82. Hat dann im zweiten Frame eine etwas entspanntere 70 nachgelegt. Und da hat man sich schon gefragt, hier Barry Hawkins, ne, im zweiten Frame auch Chancen gehabt, nichts gemacht draus. Ist das wieder der Barry Hawkins, der in den ganz großen Situationen nicht so performt? Aber der hatte doch noch so gute Laune, als er reingekommen ist in die Arena. Also der hatte auch wirklich, Christian, komm, also der kam da rein und dachte sich auch so, ey, dafür spiele ich das, dafür mache ich den Sport doch, ganz ehrlich, dass ich in so einer Kulisse auftreten darf. Der hat sich so ernsthaft darüber gefreut, da zu sein. Das hat mich dann wieder so gefreut. Naja, dann ist er auch aufgewacht, dritter Frame, eine 89, vierter Frame eine 54. Ja, und dann kam also das Mid-Session-Interval 2-2. Da müsste sich Yuan Zijun eigentlich schon geärgert haben, aber gleichzeitig kann sowas auch passieren gegen Barry Hawkins. Aber dann kam die Phase, wo sich Yuan Zijun wirklich ärgern musste. Weil er hatte Chancen und es war kompliziert, es hat teilweise lange gedauert, aber Barry Hawkins hat ihm so langsam das Match dann wirklich weggenommen. Ja, hat ihn immer noch so, hat ihm noch so das Gefühl gegeben, du bist drin im Match, weil okay, du hattest eine Chance, du hast ein kleineres Break gebaut, aber nicht so richtig. Dann ist das vielleicht nicht in diesem Frame was geworden, aber dann halt im nächsten packst du die 80 aus. Nee, das war alles eine Täuschung von Barry Hawkins. Ja, der hat ihn wirklich so in dem Glauben gelassen, er hätte noch eine Chance, der Yuan Zijun. So böse kenne ich den Barry Hawkins eigentlich gar nicht. Aber dann hat er doch den Sack zugemacht, hat ihm ganz langsam das Match weggenommen, sodass er es kaum gemerkt hat. Ja, und dann waren es dann schon 4 Frames in Folge. Ja, und dann kam der nächste Frame mit der 83. Dann waren es 5 Frames in Folge. Und dann kam der nächste Frame mit der 83. Und dann waren es 6 Frames in Folge. Und dann war das Match vorbei, Christian. Dann war das Match vorbei. 6-2 für Barry Hawkins nach 0-2. Was eine Leistung. Und das eben im Schleichverfahren, im ganz subtilen, in geheimer Mission eigentlich, hat er sich das Match geholt.
Ja, und was bei Barry Hawkins ja auch immer so auffällt, und das ist ja eigentlich fast schon, man ist ja im Prinzip fast schon leid, darüber zu reden, aber ist, Barry Hawkins ist hier, steht hier im Finale dieses Turniers und im Prinzip hat man bisher kaum über ihn geredet. Also wir schon.
Auch, wir haben über ihn geredet.
Ja, genau, wir schon, weil wir ihn ja auch im Interview hatten, aber Fakt ist mal wieder, er hatte bisher kein Match auf dem TV-Tisch. Fakt ist auch, er ist immer so ein Typ, der unterm Radar bleibt, das gesamte Turnier über so ein Stück. Und das ist auch ein bisschen hausgemacht, ne? Denn wir haben ja auch schon drüber geredet. Im Viertelfinale, Neil Robertson hat das TV-Match bekommen, obwohl Hawkins höher gesetzt war. Normalerweise kann man davon ausgehen, dass in 99% der Fälle nach Weltrangliste gegangen wird, es sei denn Ronnie oder Judd spielen. Du hast es angesprochen, Kyron Wilson hatte das gleiche Problem, bevor er Weltmeister wurde, und jetzt haben wir hier wieder 2 Finalisten, von denen einer schon dutzende Male auf dem Tisch gespielt hat und einer dann gestern das erste Mal.
Ja, das Viertelfinale ist ja wirklich dann ein Affront gewesen gegen den Barry Hawkins, und ich bin ja persönlich die Verfechterin der TV-Tischpflicht spätestens im Viertelfinale. Also das ist ja wirklich, wenn ich eine Sache ändern könnte, dann, dass niemand im Halbfinale spielen darf, der nicht vorher auf dem TV-Tisch gespielt hat. Weil das wäre eine naheliegende Maßnahme, in den ersten Runden mal ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen oder dann zumindest bei den Viertelfinals auch mal das Überraschungsviertelfinale auf den TV-Tisch zu packen. Ja, damit du nicht im Halbfinale rausgehst und auf dem TV-Tisch spielst und hast noch nie in der Mitte mit der Beleuchtung und so weiter gespielt. Das ist ja automatisch quasi ein Nachteil. Ja. Das hat Marketing-Gesichtspunkte, das so zu machen. Das hat sportliche Gesichtspunkte, finde ich nämlich auch, weil es grenzt so ein bisschen an Wettbewerbsverzerrung. Dass nicht jeder auf dem TV-Tisch spielen kann, weil es nur einen TV-Tisch gibt, ist ja völlig klar. Aber dass du im Halbfinale bist und hast noch nicht auf dem TV-Tisch gespielt, bei all den Runden, ich finde, das kann eigentlich nicht angehen. Da müsste sich was ändern. Und es trifft halt oft so Leute wie Barry Hawkins. Vielleicht kann man aber auch sagen, Barry Hawkins macht sich das Problem auch so ein bisschen selbst. Die Marke Barry Hawkins ist ja jetzt auch nicht was, worauf der so viel Wert legt. Oder? Ich meine, der macht ja auch Exhibitions in Deutschland und könnte ja jemand sein, den man auch wirklich als Fan sehr gerne mag und viele Leute in Deutschland haben ihn auch gerne. Aber mal so ein bisschen ein paar mehr Interviews geben oder vielleicht mal ein bisschen mehr Twitter, Instagram oder sowas, das fände ich eigentlich schon nett, weil ich glaube, das ist echt ein netter Typ. Also ich weiß nicht, ob er da was machen könnte. Vielleicht sollte er sich mal die Haare ruhen, oder er hat keine. Wie kommt man da jetzt wieder raus, wenn man Barry Hawkins ist? Will er da überhaupt wieder raus? Ich glaube, der will schon auf dem TV-Tisch, der hatte gestern so viel Spaß. Also ich glaube, es ist so ein Problem, was zu 95% von vom Establishment gemacht ist, aber vielleicht auch so von 5% von Barry Hawkins selbst. Vielleicht können wir die 5% leisten, dann können wir sagen, es ist zu 100% auf der Establishment-Seite.
Vielleicht kann er sich den Schädel ja tätowieren lassen oder so.
Gottes Willen.
Aber ich glaube, Barry Hawkins mag das auch ein bisschen. Ich glaube, er will gar nicht so viel Aufmerksamkeit haben. Ich glaube, Barry Hawkins mag dieses in der zweiten Reihe stehen auch so ein Stück weit. Der spielt gerne, auch fürs Publikum, so wie gestern jetzt zum Beispiel, aber ich glaube, der hat es dann auch ganz gerne, wenn er dann eben nicht die Riesenaufmerksamkeit und den Riesendruck bekommt. Ich glaube, es ist wie du sagst, also er könnte wahrscheinlich selber auch ein bisschen mehr machen, aber will er dann wahrscheinlich auch ein Stück weit nicht. Es ist auch egal, wir können trotzdem über ihn sprechen und ich glaube, wir sind uns einig, Barry Hawkins gegen Karen Woodson heute 14 Uhr und 20 Uhr, Best of 19, also wer heute irgendwas anderes vorhat, als sich dieses Match entweder live anzugucken, dann herzlichen Glückwunsch an alle Glücklichen oder vorm TV, also wer das nicht macht, der macht irgendwas falsch.
Ja gut, ne, so ist es. Es ist einfach unser German Masters Finale. Das können wir jetzt echt nochmal genießen. Und dann ist auch wieder vorbei für ein Jahr. Also voraussichtlich. Voraussichtlich.
Naja, du hast noch zwei Mega-Exhibitions. Ich erwarte, dich zu sehen in München im Zirkus Krone und Mark Allen da mal so richtig anzufeuern dann.
Ja, da freue ich mich. Woo, go Mark! Nein, hey, ich mag den Mark Allen total gern. Ich hatte mal vor vielen Jahren, einen super netten Abend im Crucible, im Presseraum, mit ihm und mit Matt Heward, der damals noch Blogger war und jetzt aber ja bei der WPBSA die ganzen coolen Snooker-Events macht. Ja, also ich bin eigentlich Fan, auch mit seiner ganzen Charity-Arbeit, nur er hat halt auch seine bisschen dusseligen Seiten. Eine davon lässt er leider regelmäßig im Zusammenhang mit dem German Masters raushängen. Aber ja, das ist die eine Exhibition und dann haben wir noch in Rüsselsheim hier, da haben wir den Neil Robertson am Start, kann das sein? Ja, also da gibt's auch schon Tickets. Breakers Rüsselsheim, der Snookerverein, guckt da mal vorbei. Also das ist ja schon krass. Und ich kenne den Club in Rüsselsheim vom Grand Prix und auch von dem WDBSA Event. Das war toll und das ist ein super Club mit einer super Atmosphäre. Also und zwar sehr gemütlich. Also so gemütlich würde ich mit Neil Robertson schon auch gerne mal zusammensitzen. Riesenempfehlung. Kauft euch Tickets. Auch nicht so teuer. Nicht so teuer. Einfach mal vorbeischauen. Hier Rüsselsheim, gut angebunden an Frankfurt. Na, das lohnt sich. Ja. Hier im schönen Mainz. Also herzliche Einladung. Kommt vorbei. Kauft euch Tickets. Auch im Mai schon. Also so nach der WM, da fällt man auch nicht in so ein Loch. Kann sich jetzt auch schon Tickets kaufen nächste Woche. Nicht nur fürs German Masters nächstes Jahr, sondern auch für diese Exhibitions, also macht das mal, Freunde der Sonne.
Absolut, dem kann ich nur zustimmen. Und auch noch ein kleiner Gruß, einen kleinen Gruß müssen wir auch noch raushauen heute, nämlich an den Martin von Plattsport. Denn gestern Abend war keiner von uns im Tempodrom aus unterschiedlichen Gründen. Du in Mainz und ich hatte leider was anderes zu tun, aber ich bin heute wieder da. Und der Martin hat es freundlicherweise übernommen, mit Barry Hawkins zu sprechen für uns und hat uns das geschickt. Also gibt dem Martin von Plattsport mal auch ein Follow und vor allem hört mal rein bei dem, der macht auch super tolle Podcasts.
Wirklich, wirklich, wirklich. Und das ist auch das Schöne, wenn man sich so hilft, ne? In der Snooker-Berichterstattungsszene. Also Martin macht ja jetzt ganz allgemein Sport-Podcasts. Und das ist ja auch das, was es auszeichnet, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir uns gegenseitig Shoutouts geben. Weil es gibt ja wirklich keinen Grund hier in so eine Business-Perspektive rein zu verfallen, ja. Also achtet da auch mal drauf. Wer sind die Leute, die sich gegenseitig unterstützen, ne? Und wer vielleicht auch nicht? Das, ja, also wir müssen zusammenhalten, weil wir sind nicht so viele. Und der Martin hat uns hier jetzt wirklich das beste Beispiel gegeben. Also ganz viel Liebe geht raus an den Martin. Danke, dass du unser Post-Match-Interview für uns gemacht hast.
Absolut. Und in eben dieses hören wir jetzt mal rein.
Congratulations. How difficult was it to come back into the match after the first two frames?
Yeah, it was, it was difficult because he started off really well, looked confident. I didn't do too much wrong. But, you know, I thought, just try not to panic, try and stay calm, and then if you get the opportunity, just concentrate on what you've been doing all week, really. So that was the mindset, you know, even at 2-0 down, and I won a good frame. And as I say, I had a bit of luck in the third frame. So that could have gone a bit differently, you know, I could have gone in 3-1 down, really. But, you know, coming 2-2, you know, I was back in the match then, and I was happy with that.
At what point do you think Juan Cijun lost his momentum, considering that he was very calm and composed in the first two frames?
I'm not sure. I can't remember the balls that he missed. He just ran out of position a few times when he had the chances. He had a couple of chances. He missed a couple of balls, and I can't remember what stage of the match it was, but I could see he was faltering a little bit, so I thought, right, you know, if I just keep my foot down now, I've got a great chance, and I managed to do that. You know, my long point was really good tonight. I was really pleased with that, and it got me in a few times, got me in the balls, you know, and I stood up in the end, and I stood up well to the pressure, you know, because it's hard to play out there, you know, in front of all them people.
And in the fourth frame, you had a very crazy fluke that saved you in the game.
Saved me. That got me back in the game.
Yeah.
That got me definitely, because obviously he was on top. And he would have been feeling still confident at that stage, so that was a big, big slice of luck for me. But when they come along, you've got to try and take full advantage, and I did that today. So, pleased.
In the first frame, a phone was ringing in the audience. How long do players dwell on that during the game?
No, I think we're pretty used to it. We'll be playing China, and phones are going off non-stop in China. So I think we're a little bit used to it. So it doesn't make that much difference. You know, you just stop, get up, and then carry on again. You know, as long as it ain't constant all the time. It's not a big deal.
Some players complain about the lighting in the Temple Dome in the first half of the tournament.
Yeah, that was difficult.
How do you cope with that?
You just try and get used to it. We're not used to playing with so much glare from other tables in professional events. I suppose that's the only one little thing I can say that's bad about the venue, because everything else is perfect. But that's what makes it a bit unique. It just makes you have to try and concentrate that a little bit extra, because like the lighting, you can't see the pockets sometimes, and the angles look a little bit different. So you need to be right on it. You know, you need to concentrate really hard.
What are your expectations for tomorrow's final against the current world champion?
Well, just go out there and play and enjoy it and see what happens. Don't think too much about the occasion. Don't think what it means. That's the plan anyway. And just go out there and play another match of snooker. That's my mindset.
And dream about raising a trophy tomorrow.
Yeah, that'd be good at the end. But yeah, at the moment I'm not thinking about that. I'm just thinking about going out there and playing snooker. So go out there and pot the balls and see what happens.
And last question, what do you think about the audience today in the Temple Dome?
Unbelievable. You know, as I said before, probably the best fans in the world that we have. You know, so enthusiastic, and you know, some of the players I never get to experience walking out there in that sort of atmosphere. So I feel very lucky that I got to I'm getting to experience that again tomorrow.
Thank you very much, and all the best for tomorrow.
Thank
you. Bye-bye.
Cheers.
Ja, also Barry Hawkins sehr froh, im Finale zu stehen. Und wie gesagt, riesen Dank nochmal an Martin. Und damit bleibt uns nicht mehr viel übrig, als über das Finale heute zu sprechen. Barry Hawkins gegen Karen Wilson, zwei absolute Sympathieträger. Best of 19, zwei Sessions, 14 Uhr, 20 Uhr. Kathi, jetzt will ich aber auch ein genaues Ergebnis wissen. Wie geht's aus heute?
Ja, genau, das Ergebnis wird ja schwer, weil der letzte Frame ja im Live-Scoring wieder nicht angezeigt wird. deswegen tippe ich doch jetzt auf ein gepflegtes 9-4 für Kyron Wilson, einfach um ganz sicher zu sein, dass wir nächstes Jahr wieder ein German Masters haben werden. Genau, das wäre jetzt mein Tipp, ja.
Ja, also ich glaube auch, Kyron Wilson ist der Favorit, aber ich hoffe einfach auf ein richtig tolles Match mit zwei hier wirklich absoluten Sympathieträgern. Also um 14 Uhr geht es los, Barry Hawkins gegen Kyron Wilson, das große Finale im Berliner Tempodrom mit besonderer und genialer Atmosphäre unter der Leitung von Kati Maike Kessler.
Wuhu, da freuen wir uns total für die Maike, mit der Maike. Ah, das ist schon auch wieder was ganz Besonderes, oder? Insgesamt, ganz ehrlich, so als Schiedsrichter-Fan, die Halbfinals mit Marcel Eckert und Olivier Mathieu, frisch aus dem Masters-Finale hier nach Berlin gekommen. Und jetzt das Finale mit Maike Kessler, da kommst du doch einfach komplett auf deine Kosten. Also go Maike, auf geht's, wir werden dich feiern.
Und wir werden morgen über dieses Finale natürlich auch sprechen. Hier bei Total Clemens, jetzt viel Spaß mit der Entscheidung im Berliner Tempodrom.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oemeke.